Das Umweltkonzentrat.
Herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat auf Loro. Mein Name ist Aldo Siegle. Die Juli-Ausgabe des Umweltkonzentrats steht in den Startlöchern. Heute gibt es Beiträge zum geplanten französischen Atomendlager in Bourré. Es geht um die Folgen einer verheerenden Umweltkatastrophe in Brasilien, den deutschen Wald und Ostseeschutz. Bourré, ein kleines 100-Seelen-Kaff im lothringischen Niemandsland, soll der Standort für die strahlenden Hinterlassenschaften der französischen Atomindustrie werden. Es wohnen wenige Menschen dort, aber diejenigen, die dort leben, sind nicht begeistert und erhalten zunehmend Unterstützung von französischen und internationalen Umweltgruppen. Volker von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit einem deutschsprachigen Aktivisten, der Hintergründe zu dem französischen Gorleben-Pendant und den Protesten kennt.
Bühr, wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen, wenn ihr fleißige Radio Dreieckland-Hörerinnen seid oder fleißige Indymedia-Leserinnen, ist ein geplantes Endlager in Lothringen, also gar nicht so weit weg von uns. Und es ist ein bisschen sowas wie das französische Gorleben. Und wie Gorleben ja viele Leute nicht so toll finden, gibt es auch Menschen, die jetzt dieses Endlager in Bühr nicht so toll finden. Deswegen gibt es da Besetzungen und Gegenaktionen. Und jetzt haben wir jemanden da, der sich da auftritt. Erstmal hallo.
Hallo.
Genau. Du wolltest uns sagen, dass da morgen wieder eine Aktion geplant ist. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was so auch zum Kontext, damit die HörerInnen vielleicht, wenn sie noch nicht so viel gehört haben, einfach so ein bisschen wissen, worin ist das eingebettet und um was geht's.
Also Andra, der französische Konzern zur Suche eines Endlagers plant ein gigantisches Projekt in der Mosel, eben im Dorf Bühr, umzusetzen. In Lothringen ist es. Und das ist so, das gibt dort ein Forschungslabor schon seit bald 20 Jahren, die halt Gesteinsschichten untersuchen, Geologie machen, viel Greenwashing auch, versuchen die Bevölkerung zu überzeugen, was sie da eigentlich für ein nachhaltiges Projekt vorhaben. Nachhaltig ist das insofern, als dass sie sich ja darum kümmern wollen, den schwer hochradioaktiven Müll von über 50 Atomkraftreaktoren und eben den ganzen Müll auch aus den französischen Militär-Nuklearvorkommen dort entsorgen wollen. Und das soll eben ja nachhaltigerweise 100.000, 200.000, 300.000 Jahre da abklingen. Wir wollen eigentlich ein großes Loch buddeln unter einem Wald. Und eben dieser Wald wurde besetzt am 19. Juni. Das ist ganz in der Nähe von diesem winzigen Dorf Bühr. Nur mal zum Kontext, es ist eine absolut krass ländliche Region. 7 Einwohner pro Quadratkilometer wohnen dort. Das ist noch deutlich weniger bevölkert wie das Wendland. Das ist wirklich eine ähnliche Sache, halt, dass man einen ganz, ganz fern abgelegenen Ort sucht, wo auch eben entsprechend der Widerstand halt schwerer zu organisieren ist, was schlecht eingebunden ist, was infrastrukturell sehr schlecht zu erreichen ist. Tatsächlich sind das 250 Kilometer von hier, man braucht allerdings schon so 3,5-4 Stunden, wenn man mit dem Auto dorthin fährt. Ist gerade eben über die Vogesen zu erreichen, über Saint-Dié und dann südlich von Nancy geht es dann wirklich in Richtung Niemandsland. Ist nicht weit weg von hier. Und wie gesagt, da wird halt geplant, dass CIGEO zu erbauen und das ist eine große Hightech-Anlage. Das heißt, es wird geplant für viele, viele Milliarden Euro in den nächsten Jahren dieses bestehende Forschungszentrum zu ergänzen. Da wird halt auch eine Bahntrasse, die kaputt ist, die es nicht mehr gibt, wo es auch ein linkes Projekt mittlerweile schon gibt auf der Trasse. Da wird versucht, diese Trasse neu zu bauen jetzt in den nächsten Jahren, um halt Castoren dorthin transportieren zu können. Dann wird in Bühr oder an dem Andra, an der Andra-Zentrale wird ein Verladekran gebaut und dann soll das so in so einer Art Tunnel absteigen, 500 Meter unter Tage in diese Kalksteinschichten. Und eben, da wird dann ein großer, großer Keller gemacht, da werden die Castoren reingestellt und der Wald, der jetzt eben besetzt wurde, da werden Schornsteine anstatt Bäume aus dem Boden ragen, die ermöglichen, dass dann eben in der Dauer diese Radioaktivität halt wieder in der Atmosphäre verschwindet sozusagen. So die Vorstellung der Macherinnen. Und zum Widerstand, genau, das hat sich jetzt auch natürlich über die letzten 20 Jahre wurde das kritisch begleitet in einer sehr infrastrukturarmen Region, wo es nicht viel, viel linke Politik gab soweit. Und es sind da verschiedene Sachen entstanden. Ich erwähnte schon das linke Projekt auf der geplanten Bahntrasse und auf der ehemaligen alten Bahntrasse auch in der Nähe von dem Forschungslabor. Und es gibt auch La Maison de la Résistance, das ist das Widerstandshaus in Bühr selber. Das ist mitten im Ort. Ich glaube, Bühr hat so 40, 50 Häuser und 50, 60, 70 Einwohner in der Größenordnung. Und genau jetzt zurzeit sind die Hälfte dieser Einwohner bestimmt aktiv, auch um was zu machen gegen das Endlager. Die Waldbesetzung wurde geräumt nach knapp 2 Wochen, am Donnerstag vergangene Woche, meine ich. Genau, das war vor diesem Halbfinalspiel. Also Ressourcen hatten sie genug, auch im Kontext ist natürlich Ausnahmezustand und so weiter. Viel Gendarmerie ist dorthin gefahren, es gab Tränengas und große brennende Holzhaufen rings um den Wald. Jetzt haben sie dazu aufgerufen, für den Samstagmorgen, also am 16. Juli um 11 Uhr sich zu versammeln am Lavoir in Montre-en-Barrois. Das ist das weitere Nachbarkaff mit ungefähr 40 Bewohnern, vielleicht auch 80. Da gibt es eben eine öffentliche Wäscherei, so eine alte Handwäscherei. Das ist der Demo-Treffpunkt morgen früh um 11. Und die Planung ist, diese Waldbesetzung wieder aufzubauen, also wieder loszuziehen und möglichst mit 500 bis 1000 Leuten kreativ und vielseitig es zu schaffen, sich diesen Bauplatz wieder anzueignen. Genau, es wurden dort halt ein paar Hütten schon zerstört und was dort aufgebaut wurde in den ersten 2 Wochen der Besetzung, und jetzt wurde halt getrommelt und mobilisiert in der Region und darüber hinaus in der Hoffnung, dass morgen viele, viele Leute nach Bühr fahren. Und eben, das betrifft uns ja hier in der Region auch, das Thema bleibt aktuell. Es könnte sein, dass eigentlich im Kontinentaleuropa das erste richtig große Endlager entsteht, und was auch so ein bisschen als ein wissenschaftliches, absolutes Hightech-Ding dargestellt wird, mit Milliardengeldern gestützt, ganz, ganz krass auch eine Kommunikationspolitik macht, wo gezeigt wird, wir sind die Guten, wir wollen hier ja eine Lösung finden, und letztlich ist es aber natürlich auch ein mafiöses Konglomerat von Industriellen und diesen Firmen, die sich da betätigen. Firmen, die übrigens auch auf der ganzen Welt zu finden sind. Es ist ja nicht so, dass Staaten, die vielleicht auch gerade am Aussteigen sind, wie hier in Deutschland, nicht auch dann natürlich direkt daran beteiligt sind und Interesse daran haben, vor allem auch das große Geld weiterzumachen mit der Atomenergie.
Genau, und Atommüll haben sie wahrscheinlich alle wirklich genug. Jetzt nochmal für mich auch ganz interessant und dann vielleicht für die Hörerinnen. Also ich bin ja so ein bisschen als Medien- und Radioaktivist einigermaßen eigentlich so informiert, was so passiert in der linken und emanzipatorischen Szene der Gesellschaft. Und ich muss es zugeben, ich habe von Bühr eigentlich erst vor ein paar Wochen gehört, anlässlich, dass ein paar Aktivistinnen aus Frankreich eigentlich aus anderen Gründen in der KTS waren und dann davon erzählt haben. Und vorher ist das völlig an meiner Aufmerksamkeit vorbeigegangen. Aber so wie du sagst, scheint es ja auch eine Auseinandersetzung, auch eine Planung zu sein, die es schon lange, lange gibt. Das, so ein Milliardenprojekt plant man ja nicht irgendwie vom einen auf den anderen Monat. Wo finden denn Menschen vielleicht Informationen und wo kann man so ein bisschen was zu der Geschichte und zur Entwicklung finden?
Also es ist etwas komplex. Natürlich ist die Anti-Atomkraft-Bewegung in Frankreich eine ganz andere, wie wir sie hierzulande kennen. Hier war ja der große Widerstand eben Gorleben und ist durch die Castor-Transporte bis vor 5 Jahren und möglicherweise ja doch auch wieder in Zukunft dann ein Feld, wo auch spektakulärer Protest stattfindet, wo viel Widerstand geht. Das ist in Frankreich traditionell nicht zwangsläufig so. Nicht, dass es da nicht Widerstand gäbe, aber eigentlich war Malville die Riesenauseinandersetzung vor 40 Jahren, war so der Meilenstein, und jetzt gibt es auch, ähnlich wie hier, Bürgerinitiativen, Umweltverbände. Sortir du Nucléaire ist schon auch ein sehr politischer Zusammenhang, aber es ist gemäßigt. Wir leben dort in einem Atomstaat. Es sind eben, wie gesagt, über 50 Reaktoren. Atomstrom ist das Nonplusultra. Es wird auch so verkauft. Und jetzt tut sich da wieder was, denke ich, im etwas komplexeren Kontext. Das ist einmal der Ausnahmezustand, das ist Frankreich in Aufruhr mit krassen Repressionen, und jetzt die Loi Travail halt, ne, das war ja der Grund, warum die Genossinnen in Freiburg zu Besuch waren. Da waren eben auch Waldbesetzerinnen dabei, die jetzt eben La Maison de la Résistance, das ist ein Anlaufspunkt und ein Punkt, wo man auch Informationen findet vor Ort, und haben halt den Blog lanciert zur Waldbesetzung auch. Der nennt sich vmc.camp, also für Leute, die des Französischen mächtig sind, ist es dort möglich, Informationen zu bekommen. Natürlich gibt es alle möglichen sozialen Netzwerke und modernen Medien, Twitter, da findet man bei Bühr, oder ET d'Urgence war ja das Motto zum Ausnahmezustand Sommer, und genau, da gibt es eigentlich einen Haufen Informationen, die im Netz zugänglich sind, auf Deutsch relativ wenig. Auf dem vmc.camp-Blog gibt es auch einen Teil, der auf Deutsch übersetzt wurde, und natürlich bei links unten in die Media und auf anderen in die Media-Seiten, auf französischsprachigen, findet man einen Haufen Informationen, vor allem auch die Mobilisierung für den morgigen Wiederbesetzungstag.
Genau, also wenn ihr Bühr, ich glaube, ich habe gerade auch das Problem gehabt, dann sucht, das schreibt sich B-U-R-E, Bühr. Und jetzt genau ganz kurz, vielleicht noch mal einen technischen Punkt, gibt es da morgen einen Zug oder einen Bus? Du hattest, glaube ich, am Anfang was gesagt, aber ich habe es nicht so ganz genau mitgeschnitten.
Also organisiert von Deutschland aus wüsste ich nicht. In Frankreich werden Busse organisiert. Also das wäre auch noch zum Kontext zu ergänzen. Es gibt ja verschiedene Widerstände gegen Großbauprojekte in Notre-Dame-des-Landes zum Flughafen, im Susertal zur Schnellzugtrasse. Und diese Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen, die ja sehr ökologisch geprägt sind, mobilisieren auch nach Bühr, rufen dazu auf, dorthin zu gehen. Und teilweise, meines Wissens nach, sind Busse organisiert auch von der Bretagne aus und aus Südfrankreich. Jetzt wie gigantisch das wird, kann ich nicht einschätzen. Meines Wissens nach gibt es aus Deutschland keine öffentlich angekündigten Treffpunkte, aber es sind Leute mit Mitfahrgelegenheiten und trampenderweise unterwegs und ich hoffe, dass wir uns dann von hier aus auch zumindest dann mal medial solidarisch beteiligen können. Danke, Radio Dreieckland unter anderem.
Das war ein Beitrag vom Freien Radio Dreieckland zum Thema Endlage Bühr in Frankreich. Kommen wir jetzt zu einem Beitrag vom Freien Radio Korax aus Halle. Am 5. November letzten Jahres ereignete sich in Brasilien eine verheerende Umweltkatastrophe. Auf der Bergbaudeponie bei Mariana brach ein Damm. 60 Millionen Kubikmeter giftiger Klärschlamm stürzten aus einem Abraumbecken zu Tal und begraben unter anderem das Dorf Benito Rodrigues unter sich. 17 Menschen starben. Der Schlamm verseuchte zudem die Flusslandschaft des Rio Doce. Es wird von dem folgenschwersten Bergwerksunglück aller Zeiten gesprochen. Christian Roussau ist Journalist und Autor. Er ist beim Berliner Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika tätig und bereiste die betroffene Region. Radio Korax sprach mit ihm über die Auswirkungen des Unglücks in Brasilien.
Also der Fluss, der Rio Doce, ist aus 680 Kilometern tot. Da gibt es nur noch ganz wenige Fische drin. Weil eben dieser Dammbruch kam und da kam diese Schlärklammwelle und in diesem Schlärklamm sind eben nicht nur massive Mengen an Eisen, sondern eben auch Chrom, Aluminium und Mangan. Arsen wurde teilweise auch drin gefunden, Blei auch, einige reden auch von Kobalt, aber da gibt es verschiedene Untersuchungen. Also Fische gibt es erstmal nicht, das heißt, sind auf der Länge von diesen 680 Kilometer 1200 Fischer, die de facto arbeitslos sind. Die kriegen jetzt gerade so eine kleine Kreditkarte von dieser verantwortlichen Firma Samarco, der Damm gehört hat. Und damit kriegen sie einen gesetzlichen Mindestlohn, das sind umgerechnet ja 220 Euro plus eine Cesta Basica, das ist so ein das Äquivalent zu einem Grundnahrungsmitteln, also ein Kilo Reis, ein paar Kilo Bohnen etc. Damit müssen die sich über Wasser halten, was für die 1200 Fischer sehr schwer ist. Ansonsten gibt es da 3,2 Millionen Menschen, die entlang dieses Flusses leben und deren, also in den größeren und kleinen Städten und in kleineren Dorfschaften und die von der Trinkwasserversorgung eben durch diesen Fluss abhängig sind. Ne? Also es gibt etliche, sehr viele Orte, 11 Orte sind das, da müssen nach wie vor immer noch das Trinkwasser, also das, was die Leute auch zu Hause zum Kochen, zum Trinken etc. benutzen, das wird mit Caro Pipas, also mit Lastkraftwagen, angeliefert. Einige Orte haben mittlerweile, beziehen wieder das Wasser aus dem Fluss, sagen, die bereiten es auf. Die Untersuchungen sind auch eher besorgniserregend, dass es über den Grenzwerten ist. Ja, und wie gesagt, es gibt die Betroffenen in den richtigen Katastrophengebiet, also deren Orte komplett zerstört würden durch die physische Masse dieser 62 Millionen Kubikmeter Klärschlamms. Das sind 22.000 komplett gefüllte olympische Schwimmbecken, die da durch die ersten drei Dörfer Bento Rodrigues, Paracatu di Bashu und Baholonga durchgerauscht sind. Und da sind 700 Menschen obdachlos.
Wie berichtet wird, hat der Schlamm dann auch sich weiter fortgearbeitet über den Rio Doce, hat dann nun die 800 Kilometer entfernte Mündung des Flusses erreicht und damit auch die Atlantikküste verschmutzt. Das heißt, welche Auswirkungen hat denn der Schlamm da, abgesehen von, ja, dass er die Lebensgrundlage der Menschen dort nimmt, auch nachhaltig so auf die Natur und überhaupt auf all das, dass da wieder eine Lebensgrundlage geschaffen werden kann?
Ja, also die ersten Untersuchungen in der Region, also vor allem in der da wo der Rio Doce in den Atlantik mündet, hatte ja die Marine vorgenommen. Die Marine war mit dem Marineforschungsschiff Navarro de Oliveira vor Ort Ende Dezember, Anfang Januar, haben dort Untersuchungen gemacht und dann merkwürdigerweise diese Untersuchung zwar der Landesregierung von dem Bundesstaat Espírito Santo übergeben, aber das Ganze als Verschlusssache erklärt. Dann gab es mehrere Monate Protest, bis dann endlich der öffentliche Druck so groß war, dass das dann freigegeben wurde. Und diese Daten, als auch die Daten von den Wissenschaftlern, aus Espírito Santo von der Landesuniversität haben ergeben, dass vor allem das Benthos, also das ist der untere Gewässerbereich, da wo Kleintiere drin sind, Kriechtiere, Algen, Plankton etc., dass da eine massive Auswirkung ist, weil sich da auf vermutlich 1000 Quadratkilometer Größe mittlerweile eine 2 bis 5 Zentimeter dicke Schicht gebildet hat aus dieser Klärschammmasse, die sich abgesetzt hat am Boden. Die erstickte alles Leben. Die Untersuchungen haben ergeben, dass halt die Anzahl im Benthos, also im unteren Gewässerbereich von Lebewesen von 64 im Durchschnitt auf 25 runtergegangen ist. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Nahrungskette. Ne? Sprich, als erstes erwischt es dann die Krebse, dann die anderen kleinen Wasserflöhe, Krebse, dann Fische und letztlich dann eben auch die Menschen.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob das oder wie das Unglück hätte verhindert werden können oder vielleicht auch diese Schlammlawine gestoppt werden können. Gibt es da schon erste Aufklärungsergebnisse?
Ja, es gibt erste Ergebnisse. Also nach wie vor sind mehrere Manager der Samarco angeklagt. Das heißt, da wird zu Gerichtsprozessen kommen, ja, nicht nur wegen, weil sie irgendwie nachlässig gehandelt haben, sondern auch mit Vorsatz offensichtlich. Das müssen aber die Richter entscheiden. Weil es gab vor Jahren schon Hinweise darauf, dass es Risse in dem Damm geben könnte. Da hatte ein Ingenieur darauf hingewiesen, das E-Mail entsprechende ist verschwunden, nicht mehr auffindbar, wurde nicht weiter bearbeitet. Es gab eine externe Beratungsfirma, die darauf hingewiesen hat, dass dieser Damm brechen könnte. Und die haben gesagt, für ungefähr 40 Millionen Reais, also ungefähr 10 Millionen Euro, könnte man den Damm stabilisieren. Das war der Firma Samarco damals zu teuer. Das wurde verworfen im Entscheidungsgremium. Ein weiterer Punkt ist, das ist einer dieser sogenannten Upstream-Dämme. Also die meisten Dämme bei Bergbaudeponien baut man eine erste Schicht Damm, die ist dann schätzungsweise, die ist 20 Meter hoch, dann lässt man dahinter den Klärschlamm reinlaufen. Über Jahre, da merkt man, jetzt wird das voll, dann ist aber der Klärschlamm, weil der jetzt mal mit Wasser zersetzt, aber der trocknet und härtet im Laufe der Zeit aus und man kann dann eine auf den äußersten Damm eine neue Schicht Damm draufsetzen, die sich aber auch teilweise auf diese ausgehärtete Masse stützt. Und so geht man immer weiter und das nennt man Upstream-Verfahren. Es gibt ein anderes Verfahren, das ist Downstream-Verfahren. Da baut man gleich von Anfang an so großzügig, dass man die Dammwand immer nur aufeinander errichtet oder aber nach außen erweitert. Das ist aber 10-mal teurer, weil da mehr Erdreich bewegt werden muss, aber die Bruchrate ist deutlich geringer. Ne? Also es gibt Statistiken, die sagen aus, das kann bis zum Faktor 10 oder so sein. In Chile beispielsweise sind diese Upstream-Dämme bei Bergwerksdeponien mittlerweile schon verboten, in Brasilien noch nicht. Das wäre zum Beispiel eine mögliche Alternative zu sagen, dass man, wenn man schon nicht den Bergbau an sich verhindern kann, weil es politisch nicht gewollt ist, weil es zu viele Arbeitsplätze gibt und zu viel dranhängt und dann die lokalen Gemeinden dann immer den Preis zahlen müssen, dann wäre das zumindest eine Forderung zu sagen, okay, dann lass uns doch zumindest Upstream-Dämme verbieten und mittelfristig umstellen, dass nur noch Downstream möglich ist.
In deiner Vortragsankündigung für heute Abend steht auch, dass deutsche Firmen eine indirekte Rolle an der Katastrophe gespielt haben sollen. Ja. Welche sind denn das?
Ja, also indirekte Folge, weil wir reden ja immer von der menschenrechtlichen Verantwortung, der Sorgfaltspflicht der Unternehmen in ihrer Zuliefererkette auf der einen, das kennen wir als klassisches Beispiel, wir sagen immer keine Blutkohle aus Kolumbien für Stromkraftwerke, die bei uns hier Strom produzieren. Das gleiche trifft natürlich auch auf die Stahlkonzerne zu, die von ihren Zulieferern aus aller Welt Eisenkonzentrate, Eisenpellets und Eisenerz einkaufen. Zumindest im Jahr 2003 hatte ThyssenKrupp von Samarco gekauft. Ich habe ThyssenKrupp auf der Aktionärsversammlung jetzt im Januar gefragt. Die haben, ich habe leider die Frage falsch gestellt, ich habe gefragt, beziehen Sie von Samarco Eisenerz? Und haben sie gesagt, nein, wir beziehen von Samarco keinen Eisenerz. War natürlich eine Frage und Antwort in der Präsenzform. Das fiel mir hinterher erst auf, dass das nicht so klug gestellt war. Ich hätte lieber fragen sollen, haben Sie in der Vergangenheit, beziehen Sie jetzt oder beabsichtigen Sie in Zukunft? Also es gibt insofern diese Abnehmer, die haben die Verantwortung. Es gibt eben auch die deutschen Versicherer, die wie die Münchner Rück, die Allianz und die Hannover Rück. Diesen Staudamm, also diesen Damm von Down da, dieser der Samarco Gegenbruch versichert haben. Und die habe ich gefragt, wie kann denn das sein? Da sind jetzt angedachte Schäden von an die 6 Milliarden Euro. Offensichtlich, neuesten Berechnungen zufolge, sind es aber nur umgerechnet 600 Millionen Euro, die über Versicherungen abgedeckt wurden. Habt ihr da nicht eure Fachleute hingeschickt, die sich das anschauen und überlegen, also wenn dieser Damm da bricht mit seinen 62 Millionen Kubikmetern Klärschlamm, dass das dann nach Gesetzen der Physik und Schwerkraft eben durch das erste Tal rauscht, das erste Dorf platt macht, das zweite, das dritte und dann eben 680 Kilometer weiter durch die Flusstäler rauscht. Und da haben die Firmen geantwortet, Naja, wir haben schon so Leute hingeschickt, es war nicht absehbar, dass das da brechen würde. Und im Übrigen entscheidet der Kunde darüber, wie hoch er seine Versicherung haben möchte. Und seien Sie doch froh, dass wir überhaupt eine Versicherung haben, weil dann kriegen die Menschen wenigstens etwas. Das ist natürlich sehr zynisch, sich hinzustellen. Seien Sie doch froh, dass wir überhaupt eine Versicherung haben, sonst hätten die Menschen keinen Pfennig bekommen. Weil es gibt eine neue Untersuchung in Brasilien, die ist rausgekommen über den Anteil der Versicherung und der Versicherungsschaden, der Schaden, der über Versicherungen abgedeckt ist. Von diesen 6 Milliarden sind umgerechnet 600 Millionen und davon sind umgerechnet 540 Millionen aber Erstattung des Verdienstausfalles der Firma Samarco. 60 Millionen gehen an die direkten zerstörten Häuser, aber für Umweltschäden, also sprich die auf 680 Kilometer verseuchte Flusslandschaft mit all den Folgen für die Trinkwasserversorgung, für die Fischer, dafür ist null Versicherung vorgesehen.
Was mich da noch interessieren würde, der Generalbundesanwalt, der hat ja in Brasilien eine Klage eingereicht gegen eben unter anderem Samarco und noch ein weiteres Unternehmen mit der Forderung von Schadensersatz in Höhe von umgerechnet, ich glaube 38 Milliarden Euro, habe ich gelesen. Das Geld, das soll ja dann unter anderem in einem Fonds zur Säuberung des Flusses Rio Doce sowie für Entschädigungszahlungen fließen und über eine Dauer von 10 Jahren nach und nach ausgeschüttet werden. Sie haben nun auch schon gesagt, dass diejenigen, also die Fischer, da schon eine kleine Entschädigung bekommen, aber dennoch kritisieren ja die Flussbewohner und Bewohnerinnen die Aufklärung des Unglücks oder wie damit umgegangen wird. Was ist denn das, was die Betroffenen da am Fluss vor allem oder in den verschütteten Dörfern nun fordern und brauchen?
Ja, also im Moment kriegen sie diese Art Nothilfe, die sie aber auch nur bekommen, weil sie eben entsprechenden politischen Druck in der Öffentlichkeit erzeugt haben. Diese Stiftung, die da jetzt gegründet werden soll, von den Firmen Samarco, Vale, BHP Billiton, in diese Stiftung, wo diese Milliarden, bislang gibt es einen Vertrag zwischen der Landesregierung und der Landesregierung von Espírito Santo, Minas Gerais und der Bundesregierung und den drei Firmen, dass da umgerechnet 5 Milliarden Euro reingesteckt werden, die über die 10 Jahre ausgezahlt werden soll. Diese Gerichtsforderung von 38 Milliarden ist die Forderung eines Staatsanwaltes, das muss aber erst noch gerichtsfest entschieden werden. Kurz zur Erinnerung, die Renaturierung des Rheins hat von der industriellen Verschmutzung hat in den vergangenen 50 Jahren 100 Milliarden Euro gekostet. Also Rio Doce und der Rhein sind in ungefähr vergleichbar von den Dimensionen her. Insofern mich würde nicht wundern, wenn es am Ende der ganzen Geschichte auf ähnliche Summen hinauslaufen würde. Diese Stiftung, die da jetzt gegründet wurde mit diesen 5 Milliarden, der Skandal ist, dass da die Betroffenen und die Zivilgesellschaft überhaupt nicht beteiligt sind. Das heißt, in diese Stiftung entsenden jede der Firmen, also Samarco, BHP Billiton und Vale, je 2 Vertreter und der Staat auch noch einen Vertreter. Und die entscheiden dann, wer ist anspruchsberechtigt, wer bekommt Gelder, wo werden Renaturierungsmaßnahmen gemacht, wo wird es aufgeräumt. Das heißt, die Betroffenen sind völlig draußen vor aus den Entscheidungsprozessen. Und deswegen sind die alle entsprechend auch aufgebracht und die ganzen Menschenrechtsorganisationen, die ganze Zivilgesellschaft aufgebracht, macht eine Erklärung nach der anderen, einen offenen Brief nach der anderen und da ist der Druck nach wie vor hoch. Aber es ist letztlich die Frage, wer dann am längeren Hebel sitzt und dann die Entscheidung trifft. Im Moment sieht es eher, bin ich da eher skeptisch, dass sich da noch was bewegen wird in eine Richtung, dass das besser wird. Aber im Moment ist es halt leider so, dass es nicht danach aussieht. Interessant ist auch dieser Vertrag, den die Bundesregierung aufgesetzt hat, zusammen mit den Landesregierungen und die drei Firmen hat unterschreiben lassen. Weil da steht in Artikel 3, für den Fall, dass die verantwortliche Firma Samarco die Kosten nicht so tragen können, dann steht in Artikel 4 drin, dass dann einspringen die beiden Eigentümerinnen der Aktiengesellschaft der Samarco, und zwar das sind dann die brasilianische Vale und die australische BHP Billiton. Nur interessant ist, dass die australische BHP Billiton offensichtlich so schlau war, in diesem Vertrag nicht ihre Muttergesellschaft in Perth in Australien einzusetzen, sondern ihre BHP Billiton Brasil Limitada, also ihre Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Brasilien, ihre Tochtergesellschaft in Brasilien eingetragen hat. Man kann sich ausrechnen, und wenn die Kosten zu orbitant werden würden, dann lässt man lieber aus Firmeninteresse eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kurz pleite gehen, dann muss man nicht für alles haften. Insofern, die waren schlauer als die anderen und haben da eben nur ihre Tochtergesellschaft eingetragen.
Ihr hörtet eben einen Beitrag vom Freien Radio Korax aus Halle. Ihr hört das Umweltkonzentrat auf Radio Loro 90,2. Jetzt geht's um den deutschen Wald. Dazu haben wir einen Beitrag vom Freien Radio Loro aus München am Start. Wälder sind Erholungsraum, Rückzugsort, Schutzraum für Tiere und unsere wichtigste Ressource im Klimaschutz. Und der Wald wächst. Das sagt zumindest die Bundeswaldinventur von 2014. Jetzt veröffentlichte Greenpeace eine Bundesländerrangliste zum Waldschutz. Grund genug für Radio Lora, mal nachzufragen, wie es um den Wald steht. Deshalb sprach Fabian Eckstedt mit der Diplom-Forstwirtin Sandra Hicke, Waldexpertin bei Greenpeace, und wollte von ihr wissen, ob denn nicht alles super ist, jetzt wo wieder mehr Wald da ist.
Das ist leider nicht so, denn wenn man diese Zahlen mal genauer betrachtet, dann stellt man fest, leider ist der deutsche Wald immer noch zu wenig geschützt. Es sind immer noch zu wenig Flächen aus der forstlichen Nutzung genommen. Und die Flächen, die bewirtschaftet werden, werden auch sehr intensiv bewirtschaftet. Zurzeit sind ungefähr 98% der Wälder in Deutschland intensiv forstlich genutzt. Und das ist zu wenig. Es gibt ja auch eine Strategie der Bundesregierung, die besagt, dass bis 2020 5% der deutschen Wälder einer natürlichen Waldentwicklung überlassen werden sollen. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Das heißt, in Sachen Waldschutz, aber auch in Sachen Waldnutzung ist die deutsche Forstwirtschaft noch immer nicht nachhaltig genug.
Ja, dagegen wendet sich natürlich der Forstwirtschaftsrat, die Interessenvertretung der Waldbesitzer, die meint, dass eh schon 5,6% aus der Nutzung draußen sind. Und die sagen, es ist eh schon möglich, Naturschutz in moderne Waldwirtschaft zu integrieren.
Ja, diese Theorie gab es auch in den 60er Jahren schon. Damals hieß sie Kielwassertheorie. Und natürlich verbreiten die Waldbesitzer, die einfach ein großes Interesse an der Bereitstellung des Rohstoffes Holz haben, immer noch die mehr vom Schützen durch Nutzen. Das funktioniert aber leider nicht so schön, wie sich das anhört. Denn man kann sich das ja auch mal im Einzelnen anschauen. Wenn wir zum Beispiel die Totholzvorräte in unseren Wäldern anschauen, vor allem in den Laubwäldern, dann sind die immer noch viel zu niedrig. Und Totholz ist, ganz entgegen des Namens, ein Quell des Lebens. Das ist ein Lebensraum und Rückzugsort für und Brutstätte für viele Käfer, aber auch Pilze und auch Vögel finden hier Brutstätten und Höhlen. Davon haben wir zum Beispiel im deutschen Wald noch immer viel zu wenig. Unsere Wälder sind eigentlich durchgehend jung und es gibt viel zu wenig Wälder, die alt werden dürfen und in denen Bäume auch auf eine natürliche Art und Weise absterben dürfen und damit wiederum Lebensraum für diese wichtigen Waldbewohner sind.
Ja, das wären jetzt Tiere und schöne Artenvielfalt, aber für den Klimaschutz ist das doch dann eigentlich nicht ganz so relevant.
Doch, das ist auch für den Klimaschutz relevant, denn es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass gerade alte Wälder immer noch Kohlenstoff binden können. Und wenn wir uns die Holzvorräte in unseren Wäldern anschauen, dann stellt man fest, dass unsere Kohlenstoffspeicherkammern eigentlich halb leer sind. Unsere Vorräte liegen laut Ergebnissen der Bundeswaldinventur ungefähr bei 336 Festmetern. Und wenn man dies vergleicht mit Vorräten in Naturwäldern, dann könnten diese locker doppelt so hoch liegen. Von daher, würden wir mehr Holz im deutschen Wald wachsen lassen, dann könnte dort auch mehr Kohlenstoff gespeichert werden. Das wäre gut fürs Klima.
Gut, Sie haben jetzt auch eine Bundesländerrangliste zum Waldschutz veröffentlicht. Das interessiert uns jetzt natürlich besonders. Hat Bayern da besonders schlecht abgeschnitten, weil Helmut Brunner seinen eigenen Wald angezündet hat, oder gab es da...
Dafür gibt es leider viele Gründe. Bayern schneidet wirklich besonders schlecht in diesem Ranking ab. Erstens, weil noch viel zu wenig Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen worden sind und diese auch rechtlich abgesichert worden sind. Und zweitens, weil eine wirklich nachhaltige und ökologisch sinnvolle Waldbewirtschaftung in den Wäldern Bayerns noch immer nicht konsequent umgesetzt wird. Bayern möchte keine pauschalen Angaben dazu machen, ob die Vorräte gesteigert werden sollen, ob Totholz mehr angereichert werden soll und auch nicht dazu, ob noch mehr Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen werden sollen.
Wie stellt sich's da in dem Ranking, das Sie da erstellt haben?
Bayern belegt ganz klar den letzten Platz und daraus wird deutlich, dass in Bayern noch großer Nachholbedarf besteht, einerseits was den Waldschutz anbelangt, aber auch was eine wirklich nachhaltige Nutzung der Wälder anbelangt. Hier muss Bayern nachbessern und möglicherweise sich auch diese Waldbewirtschaftung von unabhängigen Dritten kontrollieren lassen, wie zum Beispiel durch das Zertifikat des FSC.
Wer ist denn da vorbildlich? Wenn wir eine Rangliste haben, haben wir auch einen ersten Platz. Wer gibt sich denn da vorbildlich und wodurch wird das erreicht?
Aus dem Ranking geht hervor, dass vor allem das Saarland und auch Schleswig-Holstein offensichtlich ernsthafte Anstrengungen unternehmen in Sachen Waldschutz, aber auch in Sachen Waldnutzung. Und dies geht einerseits darauf zurück, auf die bereits geschützte Waldfläche, aber auch auf die Maßnahmen, die hinsichtlich einer ökologischen Waldbewirtschaftung getroffen wird. Das heißt, Totholzvorräte, die Absicht, diese zu steigern, ein relativ geringer Holzeinschlag im Vergleich zu anderen Bundesländern, sodass das, was ich eben beschrieben habe, nämlich mehr im Wald wachsen zu lassen, auch tatsächlich umgesetzt wird. Und das ist wichtig, vor allem, wenn wir daran denken, dass Holz Kohlenstoff speichert.
Und wie steht der Kohlenstoffspeicher im Vergleich zu 1990 beispielsweise?
Man muss sagen, dass 1990 noch wesentlich mehr Kohlenstoff im Wald gespeichert und gebunden war, als das heute der Fall liegt. Und das liegt unter anderem an dem hohen Holzeinschlag, der stattfindet. Natürlich spielen auch andere Faktoren mit rein, wie zum Beispiel heftige Stürme, die dazu geführt haben, dass große Waldflächen vernichtet worden sind und auch viel Holz umgefallen ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn wir unsere Kohlenstoffkammern im Wald wieder auffüllen wollen, dann bedeutet das ganz klar, weniger einschlagen und mehr wachsen lassen.
Großer Grund, warum jetzt mehr eingeschlagen wird, sind ja auch beispielsweise Pelletheizungen, wo versucht wird, ein klimaneutrales Heizen zu ermöglichen. Ist dieser Weg hilfreich oder sehen Sie das eher kritisch?
Na, der ganze Bereich Energieholz ist durchaus kritisch zu betrachten, auch wenn die Idee dahinter ursprünglich eine gute war. Nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, vor allem dadurch, dass Energieholz inzwischen sehr gefragt ist und dafür auch hohe Preise erzielt werden, dass sehr, sehr viel Energieholz genutzt wird. Man muss sich mal vorstellen, dass inzwischen mehr als die Hälfte des Holzes, was in Deutschland verbraucht wird, verbrannt wird. Und es wäre natürlich wesentlich sinnvoller, auch im Sinne des Klimaschutzes, weniger kurzlebige Produkte beziehungsweise auch weniger Holz zu verbrennen und stattdessen Holz in langlebigen Produkten anzulegen.
Also Bauholz oder Möbelholz.
Richtig. Und das führt natürlich auch dazu, die guten Preise für Energieholz und die heftige Nutzung des Energieholzes haben auch dazu geführt, dass es so wenig Totholz im Wald gibt. Denn inzwischen ist es in vielen Fällen so, dass wirklich jedes Fitzelchen auch aus dem Kronenmaterial, was ursprünglich einfach im Wald verbleiben durfte, genutzt wird und damit wichtige Nährstoffe dem Wald und dem Waldboden entzogen werden. Langfristig wird sich das auf vielen Standorten mit Sicherheit auch auf die Produktivität des Waldes, also auf die Fähigkeit, Holz zu produzieren, auswirken und auch daran sollte man mal denken.
Das war ein Beitrag vom Freien Radio Lora aus München. Zum Thema Ostseeschutz gab es im Juni eine große Kampagne mit Beteiligung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Am Rande einer Podiumsdiskussion zum Thema Ostseeschutz im Peter Weißhaus sprach ich mit Hubert Weiger, Bundesvorsitzender des BUND. Welche sind aus BUND-Sicht die größten Umweltprobleme der Ostsee?
Die größten Umweltprobleme der Ostsee ist der noch nicht umfassende Schutz der Meeresnatur. Es wird nach wie vor in der Ostsee Kies und Sand ausgebaggert. Damit werden wertvolle Lebensräume zerstört. Wir haben Belastungen durch entsprechende Ausweisung von großen Windparks und wir haben vor allem erhebliche Belastungen durch Stickstoff- und Phosphoreinträge aus der intensiven Landwirtschaft, welche zu einer massiven Überdüngung des Meeres führen und damit zu einer Gefährdung der Meerestiere, der Meerespflanzen. Und von daher gibt es einen umfassenden Handlungsbedarf, den uns auch die Europäische Union vorgibt in der Meeresschutzstrategie, wo wir uns verpflichtet haben, bis zum Jahr 2020 für einen guten Gesamtzustand der Ostsee zu sorgen. Davon sind wir noch weit entfernt.
Welche sind denn Ihre Lösungsvorschläge für diese Umweltprobleme?
Die wichtigsten Maßnahmen sind die Ausweisung von Meeresschutzgebieten mit einem konsequenten Schutz. Wir brauchen hier also einen Vorrang des Naturschutzes vor anderen Nutzungen. Das heißt, wir brauchen damit auch partielle Einschränkungen der Fischerei. Das muss aber nicht insgesamt zu einer Belastung der Fischerei führen, denn in solchen Meeresschutzgebieten können sich die Meerestiere wesentlich besser regenerieren. Sie sind also damit die natürlichen Sicherungsmaßnahmen auch für eine nachhaltige Meeresfischerei. Wir brauchen einen besseren Schutz der Ostsee vor erheblichen sogenannten diffusen Nährstoffeinträgen aus der Luft und aus dem Wasser. Dazu ist das Land gehalten, wesentlich konsequenter als bisher die industrielle Landwirtschaft zu stoppen und sich vor allem für den ökologischen Landbau einzusetzen. Wir fordern, dass das Land bis zum Jahr 2020 seine Fläche des Ökolandbaus verdoppelt. Und das bedeutet, dass dazu erhebliche Anstrengungen ergriffen werden müssen, auch in der Förderung der Nachfrage nach Bioprodukten, sei es öffentliche Einrichtungen, von Hochschulen angefangen bis hin zu Krankenhäusern, bis hin zu staatlichen Kantinen, bis hin zu kommunalen Kantinen. Es gibt also genügend Handlungsmöglichkeiten für das Land selbst und die Kommunen, wenn dieses Ziel so akzeptiert wird. Und das wäre ein ganz wichtiger Beitrag zum Schutz der Ostsee.
Ja, ist es aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, die Interessen einerseits der Wirtschaft, auch Landwirtschaft, mit den Interessen der Ostsee, also des Ostseeschutzes unter einen Hut zu bringen?
Ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, diese Interessen in Einklang zu bringen. Denn die Ostsee ist eine unserer wichtigsten touristischen Regionen. Der Tourismus lebt letztendlich von der Naturqualität. Er lebt von der Tatsache, dass wir hier einen bedeutenden Nationalpark haben, den Nationalpark Darß, Vorpommersche Boddenlandschaft. Der Tourismus lebt von auch der Schönheit der Landschaft und von der gesamten Naturqualität. Und deswegen gibt es eine hohe gemeinsame Zielsetzung letztendlich zwischen Naturschutz und Tourismus. Und die Landwirtschaft, welche auf biologische Produkte umstellt, bekommt ja dafür auch höhere Erzeugerpreise. Sie kann deshalb ihre Existenz wesentlich besser sichern als mit industriellen Produktionsmethoden. Wir erleben das im Bereich der Milch, wo der Milchpreis für konventionelle Milch bei unter 20 Cent liegt. Bei ökologisch erzeugter Milch liegt er deutlich über 40 Cent. Und das heißt, es geht tatsächlich die Rechnung auf, lieber weniger erzeugen, aber dafür einen höheren Erzeugerpreis und gleichzeitig die Verbraucher mit höheren Produktqualitäten bedienen und gleichzeitig die Umwelt entlasten. Und es rechtfertigt damit natürlich auch entsprechende öffentliche Gelder, denn öffentliche Gelder sollen in Zukunft nur noch für tatsächlich erbrachte öffentliche Leistungen auch bereitgestellt werden. Das heißt, in einem solchen System profitiert durchaus die Landwirtschaft, es profitiert der Tourismus, es profitiert der Naturschutz, es verliert aber natürlich die industrielle Agrarproduktion und die sitzt häufig an den einflussreicheren Schalthebeln als zum Beispiel der Naturschutz. Und deswegen muss der politische Druck auch mit Hilfe von Kommunen wachsen, um eine solche Politik durchzusetzen.
Okay, gibt es denn schon Referenzprojekte, die zukunftsweisend sind?
Ja, es gibt durchaus ja eine ganze Reihe von Initiativen an der Ostsee für biologische Produktion. Die gilt es zu stärken, die gilt es entsprechend zu unterstützen. Es gibt Hotelketten inzwischen, die umstellen auf ökologische Lebensmittel und damit natürlich auch eine ganz erhebliche Nachfrage auslösen. Und es gibt, glaube ich, auch eine wachsende Bereitschaft von Kommunen. Also von daher ist die Zeit reif zum Handeln. Und wir hatten jetzt in den letzten zwei Tagen ja auch eine ganze Reihe von Diskussionen vor Ort mit Kommunalpolitikern, die sehr aufgeschlossen sind, die uns zum Beispiel auch massiv unterstützen gegen eine weitere Gefährdung der Ostsee, nämlich die Plastikeinträge. Wir müssen dazu kommen, dass diese Plastikflut gestoppt wird, dass wir damit letztendlich die Vergiftung der Meeresumwelt über Plastik, vor allem auch über Mikroplastik, beenden. Da ist die Politik gefordert, Stichwort Verbot von Einwegverpackungen, Verbot von Einwegtüten aus Plastik. Hier müssen wir insgesamt als Gesellschaft umdenken, denn am Ende der Kette steht nicht nur das Meer, am Ende dieser gesamten Lawine steht der Mensch, der dann letztendlich auch durch Produkte, die mit Plastik, Mikroplastik belastet sind, natürlich auch gesundheitliche Gefährdungen in Kauf zu nehmen hat.
Ja, nun ist ja nicht Deutschland der einzige Anrainerstaat der Ostsee. Es gibt ja viele Anrainerstaaten. Wie sieht es da aus? Kann man das zusammen bewältigen? Gibt es da schon Lösungsansätze?
Es gibt natürlich eine gemeinsame Meeresschutzstrategie, es gibt auch gemeinsame Meeresschutzerklärungen, es gibt auch gemeinsame Initiativen. Natürlich müssen vor allem Deutschland und die skandinavischen Länder vorangehen. Wir sind auch diejenigen, die mit die meisten Belastungen verursachen. Wir müssen andere Länder, die eben ökonomisch nicht dazu in der Lage sind, wie wir zu handeln, müssen wir entsprechend positiv unterstützen. Es ist eine gemeinsame Aufgabe, von der aber dann alle auch einen entsprechenden Nutzen haben. Denn die Ostsee ist das gefährdetste Meer, welches wir überhaupt in Europa haben.
Na, es gibt ja schon die sogenannte Helsinki-Vereinbarung. Die wurde, glaube ich, 1992 verabschiedet. Hat die aus Ihrer Sicht etwas bewegt?
Sie hat dazu geführt, dass insgesamt das Bewusstsein für die Notwendigkeit gemeinsamen Handlungen gewachsen ist. Sie hat auch zu entsprechenden Beschlüssen, wie zum Beispiel der Meeresschutzstrategie geführt. Also sie hat auch zu entsprechenden Quotenfestlegungen für die Fischerei geführt. Aber sie hat noch zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft nicht zu entsprechenden positiven Ergebnissen geführt. Das heißt, es ist kein Streit mehr heute um das Ziel. Das Ziel ist unumstritten, sondern es ist jetzt eher ein Streit um die Wege und wie rasch diese Wege zu erfüllen sind und wie notwendig es ist, zum Beispiel konsequent diese Wege zu gehen. Denn wir haben Quoten festgelegt in der Berufsfischerei, zum Beispiel um den Dorsch zu schützen. Es gibt aber keine Quotierung in der Hobbyfischerei und inzwischen haben wir ein viel größeres Problem für die Fischbestände, teilweise in der Ostsee durch die Hobbyfischerei, also Freizeitanglerei, als durch die Berufsfischerei. Also auch hier muss die Politik dringend handeln.
Das heißt, Sie wollen die Hobbyangelei einschränken bzw. verbieten?
Nein, es geht nicht um Verbote, wir wollen sie reduzieren. Denn es kann ja nicht sein, dass wir die Berufsfischerei reduzieren, dass wir hier Quoten festlegen für Menschen, die von den Erträgen abhängen. Und gleichzeitig lassen wir zu, dass in einem anderen Bereich das, was wir hier einsparen im Interesse der Erhaltung der Fischbestände, dass das letztendlich kaputt gemacht wird. Und von daher ist die Politik gefordert, auch hier Regelungen festzulegen durch entsprechende Festlegungen von maximalen Fischmengen etc. pp. Also das heißt, wir sind eben gehalten zum Handeln und Appelle allein reichen nicht, solange man am Verkauf von entsprechenden Geräten entsprechendes verdient und wird versucht werden, dies zu realisieren. Und da helfen Appelle nichts. Da ist die Rahmensetzung durch die Politik gefordert.
Was kann eigentlich der Einzelne tun zum Ostseeschutz?
Der Einzelne kann sehr viel tun. Er kann verzichten auf Plastikmüll. Er kann beziehungsweise sich bemühen, den Plastikabfall zu reduzieren. Er kann zum Beispiel, wir hatten erst heute früh mit Schulkindern eine Müllreinigungsaktion und Sammelaktion. Da haben wir am Zingster Strand auf einer Länge von 100 Meter über 800 Zigarettenkippen gefunden. Das heißt, auch die Raucher müssen sich bewusst machen, dass die Zigarettenkippen nicht verschwinden, wenn ich sie in Sand ausdrücke und liegen lasse, sondern dass ich sie dann eben mitnehmen muss, um sie ordnungsgemäß zu beseitigen. Also das heißt, es gibt im Kleinen wie im Großen entsprechenden Handlungsbedarf bis hin zur Nachfrage nach biologischen Produkten, denn das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch zum Schutz der Ostsee und indem man auch Fische nicht konsumiert, die im Bestand gefährdet sind. Dazu gibt es entsprechende Wegweiser und Empfehlungen, nicht zuletzt der Umweltorganisation.
Das war Hubert Weiger vom BUND zum Thema Ostseeschutz. Wir sind mit unserer Umweltsendung für diesen Monat durch. Mein Name ist Aldo Segler, schaltet auch in 4 Wochen wieder ein, wenn das Radio Lore Umweltteam für euch am Start ist. Falls ihr auch Lust habt, bei uns mal mitzumischen und Umweltreporter werden wollt, meldet euch einfach unter mitmachen@loro.de. Tschüss!